Bevor wir starten, eine ganz kurze Frage an alle. Wer weiß, was Aussatz bedeutet? Schon sicherlich schon immer wieder mal gehört. Wer weiß, was Aussatz bedeutet? Ja, wer, genau. Als Lehrer musst du das wissen. Lateinlehrer, aber die wissen, Lateinlehrer wissen eh alles, ja. Ausschlag. Hautausschlag. Ja, genau. Hautkrankheit, genau. Wer weiß, was es für Folgen hat? Was ist die Folge von Aussatz? Ja? Ja. Genau. Also, Medizinerin? Lehrer, ah ja, okay, ich sehe schon hier, wir sind voller pädagogischer Power heute Morgen. Genau, also das war schon sehr, 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 sehr nahe dran. Die Frage aber trotzdem, was ist die Folge von dem, dass jemand Aussatz hat? Ja, wie ist das?
Es wurde mit Sünde gleichgesetzt und soziale Isolation, Ausstoßung aus der Gemeinschaft.
Oh, also, du bist aber keine Lehrerin, oder? Nee. Also, vieles davon ist gesagt. Vielleicht eine Sache noch, die ganz spannend ist. Was du gesagt hast, ist ja Lepra. Also das, was wir heute denken, das Aussatz war. Man weiß, dass es mehrere Formen von, also mehrere Krankheitsformen gab. Dass es nicht unbedingt Lepra war. Lepra war eine Form von Aussatz. Aussatz war mehr. Und was vielleicht nochmal erschreckend ist, weil ich mir darüber nachgedacht habe, Aussatz oder auch andere Hautkrankheiten, die einen ähnlichen Hautausschlag, also da wird beschrieben, dass die Haut weiß wird, die ähnliche Symptome haben, diese Krankheiten sind definitiv nicht tödlich. Jetzt würde ich sagen, es ist irgendwie schlimm, ja, oder? Aber jetzt überleg mal, gesellschaftliche Isolation bei einer Krankheit, die nicht tödlich ist. Das bedeutet, 20 unter Umständen, 20, 30 Jahre abgeschlossen, ausgegrenzt von Gott und den Menschen. Ein Aussätziger darf nicht in den Tempel gehen. Das heißt, er bekommt keine Vergebung seiner Sünden. Die Leute denken, er sei ein Sünder, einer, der von Gott gezeichnet ist, bestraft ist. Und er hat keinen Freund, keine gesellschaftlichen Kontakte. Wenn es ein Familienvater ist, darf er seine Frau nicht besuchen und seine Kinder nicht. Er darf nicht in ein Haus, er darf nicht in eine Stadt. Und wenn jemand etwa auf 5 Meter ihm nahe kommt, muss er schreien, Aussatz, Aussatz, Aussatz. Ein Aussätziger darf nicht auf einer Straße gehen, denn wenn ein anderer ihm entgegenkommt, muss er 5 Meter Abstand haben. Er muss von der Straße weg, dass der andere vorbeigehen kann. Und dann, wenn niemand auf der Straße ist, darf er auf die Straße. Ein Aussätziger dürfte nie auf die Königstraße, nicht zum Lidl, nicht zum Aldi, um das ja auch auszuwägen. Er könnte nicht in eine Schule gehen. Er könnte nichts am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Keine Straßenbahn, keine S-Bahn, nichts. Das ist Aussatz. Es ist grausam, so leben zu müssen. Ich möchte euch vorlesen die Geschichte eines Aussätzigen, wie sie berichtet wird in Markus 1, 40 bis 45. Einmal kam ein Mann zu Jesus, der an Aussatz erkrankt war. Er fiel vor ihm auf die Knie und flehte ihn an, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Jesus hatte Mitleid mit ihm. Er streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, ich will, sei rein. Im selben Moment verschwand der Aussatz und der Mann wurde rein. Sofort schickte Jesus ihn weg. Er schärfte ihm ein: Pass auf, dass du niemandem irgendetwas davon erzählst. Gehe, zeige dich dem Priester und bring die Opfer, die ihm von Mose vorgeschrieben hat, um deine Reinheit wiederherzustellen. Das soll ihnen als Beweis dienen, dass ich das Gesetz achte. Aber der Mann ging weg und verkündete überall, was Jesus getan hatte. Bald konnte Jesus nicht mehr unerkannt in eine Stadt kommen. Deshalb blieb er an abgelegenen Orten. Trotzdem kamen die Leute von überall zu ihm. Dieser Aussätzige hat alles auf eine Karte gesetzt. Er kannte sich in der Bibel aus. Psalm 115, Vers 3 steht über Gott: Er kann alles tun, was er will. Er kann alles tun, was er will. Und dieser Aussätzige hat sich gedacht: Jesus ist der Sohn Gottes. Und wenn das stimmt, dann kann er alles tun, was er will. Und deswegen sagt er ihm: Wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Das war ein Glaubenssatz. Ein Satz voller Vertrauen. Vielleicht auch Vertrauen in dem Sinne von: Es ist die einzige Chance, überhaupt irgendwie aus diesem Schlamassel rauszukommen. Nach so langer Zeit. Und deswegen setzt er alles auf eine Karte und kommt zu Jesus. Ja? Eigentlich ein Skandal. Mit dem ersten Satz: Einmal kam ein Mann zu Jesus, der an Aussatz erkrankt war. Hey, das ist für uns ist das ja, der kommt da halt. Ne? Er darf das ja eigentlich gar nicht. Er verstößt gegen die Regeln mit diesem einen Ziel: Ich muss zu Jesus und ihm diesen einen Satz sagen. Wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Weil er weiß, was Gott will, das kann er tun, das kann er machen. Und Jesus, wie geht er mit ihm um? Das Erste: Er berührt ihn. Ich würde sagen, es ist nichts Besonderes. Stell dir vor, du wurdest 20 Jahre nicht berührt von einem anderen Menschen. 5 Meter Abstand. Und dann kommt einer und berührt dich. Das berührt einen. Kennt ihr das? Man sagt, das hat mich berührt. Genau das ist passiert. In doppelter Bedeutung. Es hat ihn berührt. Da ist einer, der mir ganz nahe kommt. Der keine Angst vor mir hat. Für den bin ich kein Monster, sondern ein Mensch. Und dann sagt Jesus: Ich will. Und die logische Konsequenz: Sei rein. Jesus tritt hier in einer einzigartigen Weise diesem Mann gegenüber. Auf der einen Seite, wir haben das vorher gesungen, was für ein Mensch und was für ein Gott. Erinnert ihr euch an das Lied? Als ich das Lied gehört habe, habe ich gedacht, genau so begegnet Jesus diesem Mann. Was für ein Mensch. Ein Mensch, der ihm nahe kommt, der ihn berührt. Ganz auf Augenhöhe. Menschliche Liebe, die ihm weitergegeben wird. Und dann zugleich begegnet er ihm als Gott, der sagt: Sei rein. Ein schöpferisches Wort Gottes, so wie ganz am Anfang: Es werde Licht. Sei rein. ein Wort, das schafft, das tote Zellen, du hast es vorher super erklärt, Zellen sind tot. Ja? Und dieses Wort, sei rein, bringt tote Zellen zum Leben. Das ist Schöpfungshandeln. Das heißt, dieser ausgegrenzte, einsame, dem Tode und der Einsamkeit ausgesetzte Mann begegnet diesem Jesus und er nimmt ihn an. Als Mensch und als Gott. Angenommen sein. Das ist das, was dieser Mann in der Tiefe erlebt. Angenommen sein, so dass er mit Gott verbunden und mit den Menschen zusammenleben kann. Dass er nach Hause gehen kann. Angenommen. Ich gehöre wieder dazu. Jesus überwindet solche Hindernisse.
Das wirst du sagen, okay, bei uns ist keiner so krank. Bei uns gibt es die Lepra nicht. Aber es gibt vielleicht doch so Dinge, wo ihr den Eindruck habt, ich fühle mich da ausgegrenzt. Ich habe vielleicht eine Schuld in mir, wo ich immer wieder denke, Gott kann mich doch nicht mögen. Ich habe vielleicht was getan. Oder ich habe Gedanken in mir. Oder ich habe Gefühle in mir. Wo ich denke, Gott kann mich doch nicht mögen. Es kann nicht sein, dass ich zu Gott dazugehöre. Doch. Du gehörst dazu. Dieser Jesus kommt dir entgegen als Gott und Mensch. Er kommt dir ganz auf Augenhöhe entgegen und berührt dich und sagt damit, mit dieser Geste, ich liebe dich. Ich liebe dich. Und zugleich kommt er dir entgegen als der Schöpfer, der all das, was in uns falsch ist, ablehnenswert, wegmacht. Er vergibt Schuld. Er heilt die Herzen. Er macht diesen Mann gesund. So begegnet dir dieser Jesus. Was für ein Gott, was für ein Mensch. Und er nimmt dich damit hinein in die Gemeinschaft, die zu ihm gehört. In die Gemeinschaft der Menschen, die zu Jesus gehören, und in die Gemeinschaft zum Vater. Das ist, was Jesus uns gibt und was er damals diesem Mann gegeben hat. Unglaublich. Jesus überwindet alle Grenzen. Und nochmal, wenn du in dir denkst, da gibt es etwas, was mich trennt von Gott, was mich schlecht macht. Egal was es ist, egal was da in deinem Kopf ist, in deinen Gedanken. Manchmal ist es ja auch in den Gefühlen. Es ist etwas, wo wir wissen, eigentlich weiß ich das, Punkt, Punkt, Punkt. Aber es ist noch in meinen Gefühlen drin. Stell dir vor, Jesus kommt auf dich zu. Legt seine Hand auf dich und sagt, sei rein. Ich will's. Sei rein. Und ich möchte dir Mut machen, immer wenn diese Gedanken wieder hochkommen, halt dir das vor Augen. Jesus hatte Mitleid mit ihm. Er streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, ich will, sei rein. Eine unglaubliche Geschichte. In der Vorbereitung für diesen Gottesdienst habe ich ganz viele Predigten gelesen. Und die allermeisten Predigten, also zumindest alle, die ich gelesen habe, waren dann zu Ende.
Im selben Augenblick verschwand der Aussatz und der Mann wurde rein. Das ist so wie bei Hollywood, ja. Sie küssen sich und dann kommt The End. Und man fragt sich immer, wie geht denn das weiter, ja? Also zum Beispiel, also diese ganzen Geschichten, wo die so horrormäßig Abenteuer erleben, ja. Und am Schluss der Held und die Heldin fallen sich in die Arme und dann ist alles irgendwie gut und ich denke mir, okay, jetzt kann dann die Psychotherapie anfangen, um die ganzen psychischen Knäckse, die man im Laufe dieser Geschichte erlebt hat, aufzuarbeiten. Aber das kommt komischerweise nicht mehr in den Filmen. Die Therapiekosten von Sandra Bullock, nachdem sie da 24 Stunden oder wie lange mit dem Bus da rumgefahren ist, ja, und den Horror erlebt hat. Sondern die hat dann ihren Helden und dann ist irgendwie alles gut. So ähnlich ist es auch bei den Predigten über diesen Text. Der geht nämlich weiter. Und das ist ganz spannend, was da weitergeht. Nämlich da heißt es, sofort schickte Jesus ihn weg. Da fragt man sich, warum. Aber es gibt einen Sinn dahinter. Er schärfte ihm ein, geh zu den Priestern, bring die Opfer und guck, dass das Ganze ordentlich abgewickelt ist. War damals so die Regel, ja. Die Priester haben gesagt, du hast Aussatz, damit war man weg vom Fenster. Und wenn man dachte, es ist wieder gut, kam man mit unserem Priester und die mussten das amtlich bestätigen, ja. Das zeigt, wir Deutschen sind von der Bibel sehr geprägt. Ja? Amtliche, priesterliche Bescheinigung. Und Jesus findet es auch in Ordnung. Sagt, ja, geh und hol dir das Papierchen. Und bitte halt die Klappe, erzähl's niemand. Ja, hier heißt es sogar, er schärfte es ihm ein. Ja, also es ist nicht so, naja, so, er schärfte es ihm ein. Ja, das heißt, müsst ihr euch vorstellen, Jesus steht da vor ihm, ja, wahrer Gott, wahrer Mensch, könnt ihr euch vorstellen? Ja, und er redet, da guckt ihn genau an, 20 Zentimeter Auge in Auge, macht es. Und ihr wisst ja, wenn man Gott gegenübersteht, man tut, was Gott sagt. Tatsächlich ging der Mann weg. So hat ja Jesus gesagt, geh weg. Er ging auch weg. Und dann verkündet er überall, was Jesus getan hat. Es ist hundertprozentig das Gegenteil von dem, was er machen sollte. Hundertprozentig das genaue Gegenteil. Interessanterweise wird nur die Konsequenz beschrieben. Jesus konnte nicht mehr unerkannt in eine Stadt kommen. Ich hätte jetzt erwartet, dass man diesem guten Mann sagt, hey, also, wie heißt es so schön? Die Leviten lesen. Freundchen, das geht doch nicht. Ich habe dir genau gesagt, so und so und so, so muss es laufen und warum tust du das nicht? Ein Wort der Kritik an diesem Mann, dass Jesus ihn vielleicht nochmal herholt, dass vielleicht er wieder aussätzig wird, weil er ja nicht tut, was Gott sagt, könnte man ja erwarten, irgendwie. Es war ein unmittelbarer und direkter Befehl Jesu. Und er verstößt da dagegen. Und die Kritik hält sich an der Stelle wahrlich in Grenzen. Zumindest ihm selber wird es nicht wiedergespiegelt, dass er da richtig Bockmist gebaut hat. Ja, also wenn ich jemand sage, hey, mach das, und er macht genau das Gegenteil, dann habe ich den Eindruck, ich sollte da nur mal hingehen und sagen, hey, warum hast du da genau das Gegenteil davon gemacht? Kannst du mir das mal erklären? Aber passiert gar nichts. Und ich habe mir überlegt, warum wird dem das so durchgelassen? Versteht ihr? Warum hat es keine Konsequenzen? Warum wird es einfach, bei uns in der Familie ist es so, wenn es da eine Regel gibt, dann versuchen wir, also nachdem wir unsere Kräfte das möglich machen, versuchen wir diese Regel auch durchzusetzen. Und in allen Erziehungsratgebern steht Konsequenz. Das heißt, wenn man sagt, die Kinder sollen nachts, was weiß ich, um 10 im Bett sein, dann muss man das auch durchsetzen. Und Jesus gibt hier ein wunderbares Beispiel dessen, wie man es gerade nicht macht. Nämlich irgendwelche Kommandos geben und dann ist doch mir egal, ob du es machst oder nicht. Ist die Frage, hat es Jesus ernst gemeint oder nicht? Ich glaube, er hat es ernst gemeint. Es zeigen sich ja dann auch negative Folgen dessen, dass er falsch gehandelt hat. Aber es wird ihm nicht wiedergespiegelt. Keine Strafe, keine Konsequenz, kein mahnendes Wort. Ich habe mir überlegt, warum? Warum? Also ich meine, wenn das einreißt, dann macht ja jeder, was er will. Ja, du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Was der kann, kann ich schon lang. Oder? Warum? Keine Konsequenz. Als ich darüber nachdachte, fiel mir eine ganz andere Geschichte ein. Die hat mit diesem kleinen Spielzeug zu tun. Weiß jemand, was das ist? Ein Schwert, ein ganz besonderes Schwert. Es kommt zum Einsatz auf der Wetterspitze. Jetzt Frodo und der Herr der Ringe. Und was war auf der Wetterspitze? Da haben die übernachtet. Da kamen die Ringgeister, genau. Und was ist da passiert mit dem Frodo? Einer der Ringgeister hat den Frodo gestochen. Mit einer Morgul-Klinge. Das ist eine Morgul-Klinge. Also keine echte, die wäre gefährlich. Diese Verletzung mit dieser Morgul-Klinge, die hat dem Frodo sehr zu schaffen gemacht. Er wäre fast dran gestorben. Aber irgendwie haben die Zauberer und Elben und so, die haben das hingekriegt, dass der gute Frodo nicht gestorben ist am Stich dieser Morgul-Klinge. Und dann ist irgendwie die Geschichte zu Ende und es kommen die großen Abenteuer und was auch immer und der Frodo besiegt den Sauron und ist der große Held, aber er trägt zeitlebens diese Wunde mit sich. Vergiftete Klingen, die einen Menschen verwundet haben, haben manchmal den Charakter, dass sie nicht heilen. Bei Frodo ist die Wunde nie geheilt. Und sie hat immer wieder geschmerzt. Bis zum Ende. Bis er dann mit den Elben weitergesegelt ist in die Ewigkeit, war diese Wunde immer noch da. Ist nie verheilt. Jetzt werdet ihr sagen, so ein Quatsch, was erzählt der? Diese Morgul-Klinge und der Aussätzige, die haben doch nichts miteinander zu tun, oder? Überlegt mal. Ihr erlebt das, was dieser Aussätzige erlebt hat. So und so viele Jahre Verachtung, Ausgrenzung und Einsamkeit. Wisst ihr, was da mit einem Menschen passiert? Der ist tief in seinem Herzen verletzt. Und auch wenn er dann geheilt wird und alles wieder gut ist, aber das, was man so und so viele Jahre in seinem Herzen an Schmerz, an Leid, an Enttäuschung, an Wut gesammelt hat, liebe Freunde, das ist nicht einfach weg. Es ist immer noch da. Oder beim Volk Israel. Mose, ja, durch Schilfmeer durch, befreit. Und eigentlich müssten alle denken, Gott hat uns befreit. Gott kann alles machen, was er will. Und dann geht das Essen knapp und dann wird das Trinken knapp. Und gehen wir doch wieder zurück nach Ägypten. Da gab es wenigstens Knoblauch und Zwiebeln. Man denkt sich, hey, wie bescheuert seid ihr? Aber wenn ein Volk so und so viele Jahre in der Knechtschaft, in der Gefangenschaft gelebt hat, wisst ihr, was für Möglichkeiten man da hatte, Visionen zu machen, nach vorne zu denken? Wenn du Sklave bist, dann denkst du nicht nach vorne. Du entwickelst keine Visionen. Und wenn du dann plötzlich frei bist, dann stehst du da und denkst, und jetzt? Und dann fehlen Knoblauch und Zwiebeln. Und dann ist Katastrophe. Ihr merkt, Gottes Befreiung, Gottes Annahme, Gottes Heil, das er dir schenkt, mir schenkt, uns schenkt, hinterlässt immer auch noch Spuren im Herzen.
die manchmal nur ganz langsam heilen. So wie der Mann, der Aussätzige. Wisst ihr, ist doch eigentlich gar nicht möglich, dass der die Klappe halten kann, oder? Ist doch eigentlich gar nicht möglich. Der hat so was Krasses erlebt. Von so viel Mist, von so viel Leid, plötzlich das. Kann der dann wirklich mit dem, wie sein Herz gestrickt ist, ein Papierchen holen und die Klappe halten? Der kann es nicht. Sein Herz kann es nicht. Und ich glaube, dass es vielen von uns auch so geht. Dass wir Dinge in unseren Herzen haben, die uns daran hindern, den Willen Gottes in letzter Konsequenz zu tun. Da sind wir verwundet worden und wir haben es vergeben und es ist vor Gott gebracht und es ist alles wieder gut. Aber dann kommt jemand und berührt diesen wunden Punkt in dir und geht es wieder hoch. Kennst du das? Das ist die Morgulklinge. Das sind die Wunden in uns, die noch nicht ganz geheilt sind. Und die gibt es. So sind menschliche Herzen. Und wenn du denkst, oh Mann, jetzt hat Jesus mir alles vergeben. Und jetzt bin ich immer wieder an der gleichen Stelle, wo ich versage. Ich weiß nicht, ich krieg das nicht hin. Ist es nicht cool, dass in der Geschichte Gott, der Schöpfer, diesen Mann geheilt hat? Wisst ihr, was der Schöpfer weiß? Was weiß der Schöpfer? Was weiß der Schöpfer? Alles. Wenn er alles weiß, und mich heilt und mich annimmt und mich berührt. Glaubst du, er weiß nicht, dass mein Herz Grenzen hat? Er weiß es, weil er die Wunden kennt, weil er das Leid kennt, das wir erlebt haben. Er weiß es und er heilt trotzdem. Und er nimmt trotzdem an. Und er sagt trotzdem ja. Und auf einmal stand vor mir nicht nur die Heilung von dem Aussatz, sondern diese Liebe Gottes, die all den menschlichen Herzen gilt, die nicht perfekt sind, die Wunden und das Leid und die Sorgen und die Ängste des Lebens immer noch an sich tragen und die deswegen immer und immer wieder auch schuldig werden. Gott kennt die Wunden, er kennt die Grenzen deines Herzens und er sagt trotzdem ja. Nimm dich trotzdem an. Berührt dich trotzdem. Und auf einmal hatte diese kleine Geschichte für mich eine unglaubliche Tiefe. Der Schöpfer sagt ja zu mir. Indem er mich heilt und indem er auch das in mir annimmt, was noch nicht heil geworden ist. Die Grenzen meines Herzens. Das ist eine unglaubliche Liebe. Und es ist so ehrlich. Und es ist so voller Liebe. Ich würde gerne beten.
Jesus, was du da getan hast, ist wunderbar. Wir danken dir, wie du diesen Menschen annimmst und ihm begegnest auf Augenhöhe und zugleich mit deiner ganzen göttlichen Vollmacht und Kraft. Es ist wunderbar, wie du ihm dieses heilende Wort zusprichst, das ihn verändert. Aber Jesus, wir kennen auch, dass das am Ende eben noch nicht das Ende ist. Dass verwundete Herzen oft zurückbleiben. Dass da manches noch ist in uns, was noch nicht so ist, wie es sein soll. Schmerz, Leid, Grenzen des Herzens. Du siehst sie bei mir und bei jedem von uns. Und ich danke dir, dass du, obwohl du von unseren Grenzen weißt, dein heilendes Wort nicht zurücknimmst, deine Annahme nicht zurücknimmst, dass über mir und über jedem von uns trotzdem, trotz aller Grenzen unserer Herzen, ein unglaublich großes Ja steht. Ich liebe dich und ich bin bei dir und ich lass dich nicht los, auch wenn dein Herz seine Grenzen hat, wenn es verwundet ist. Und am Ende der Zeit ziehe ich dich zu mir und lege meine Hand auf dich, auf dein Herz. Und dann ist kein Geschrei mehr, kein Schmerz, kein Leid. Dann wird es so schlagen, Herr, wie du dir es einmal gedacht hast. Danke, dass ich zwischendrin mit den Grenzen meines Herzens ehrlich vor dich treten kann. Und du verdammst mich nicht. Denn du kennst mich und liebst mich.